Live auf der Lehramt.
Wenn man das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas macht mich traurig oder wütend oder frustriert in dem Job, dass man darauf hört. Dass man nicht sagt, nee, das verändert sich bestimmt noch oder das ist jetzt die Anfangsphase oder ich brauche einfach mehr Routine, sondern dass, wenn dieses Gefühl da ist, dass das irgendein Grund hat. Und ich habe für mich gelernt, wieder mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, wenn das irgendwie sich merkwürdig anfühlt, dann kann man was verändern.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich begrüße dich zu einer neuen Folge Live After Lehramt und heute habe ich mir wieder eine besondere Gästin an die Seite gestellt. Das ist eine ehemalige Teilnehmerin aus unserem Coaching und es ist genau 2 Jahre her, dass du mit uns begonnen hast, deine berufliche Veränderung mit uns anzugehen. Und es stellt sich ja bei Lehrkräften oft so die Frage, werde ich den Schritt bereuen? Was gibt's denn so für Langzeitberichte von euren Kundinnen und Kunden? Und mit Langzeitberichten, also 10 Jahre plus, können wir nicht dienen. So lange machen wir das noch gar nicht. Aber heute, Henrike, gucken wir auf die letzten 2 Jahre, seit denen du deine berufliche Veränderung gestartet hast, deinen Wechsel aus dem Lehrberuf dann auch vollzogen hast und dann eben auch eine neue Karriere in der freien Wirtschaft, das klingt schon so bedrohlich, begonnen hast. Und wir nutzen das einmal zum Reflektieren. Und da bin ich ganz neugierig. Herzlich willkommen, Henrike. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
Sehr gerne. Es hat mich total gefreut, als du dich Ende letzten Jahres bei mir einfach mit einer kleinen E-Mail mal zurückgemeldet hast. Im Mai 22, also jetzt genau vor 2 Jahren, hast du mit uns gestartet und November letztes Jahr, das ist ja dann so 1,5 Jahre, die dann vergangen waren. Und du hast mir einfach ein kleines Update gegeben, was sich beruflich bei dir so getan hat. Und das möchte ich hier einmal mit dir auch für alle hörbar reflektieren, denn ich glaube, da kann man einiges sehen, was sich so bewegt hat bei dir, was aber auch an Erkenntnissen da war, die du für deine berufliche Entwicklung schon nutzen konntest. Und da wollen wir heute einmal drauf schauen. Du warst, also niemals geht man so ganz, ne? Man ist ja immer noch Lehrkraft, aber ja. Offiziell warst du Lehrkraft für Deutsch, Mathe und darstellendes Spiel, genau, an einer weiterführenden. Also du bist aus Schleswig-Holstein, ne? Da gibt es die Schulform Gemeinschaftsschule, richtig?
Genau, richtig.
Genau, und das waren deine Fächer. Darstellendes Spiel, ist das da ein richtig fest verankertes Fach?
Ja, mehr oder weniger. Also ich habe in Hannover studiert und da habe ich darstellendes Spiel richtig auf Lehramt studiert und habe Mathe nachher im Master als Drittfach obendrauf gesetzt.
Okay.
Und das war auch so ein bisschen das habe ich nicht nur gemacht, weil ich da richtig doll Lust drauf hatte, sondern auch, weil ich gerne zurück nach Schleswig-Holstein wollte und es da noch nicht die Möglichkeit gibt, das REF zu machen. Das kommt erst noch, weil man das mittlerweile, glaube ich, auch in Flensburg studieren kann, darstellendes Spiel. Und dadurch war ich dann so ein bisschen an Deutsch und Mathe verhaftet sozusagen, mhm, in der Schule, habe mein REF in den beiden Fächern gemacht und darstellendes Spiel auch gar nicht aktiv im Unterricht unterrichtet, sondern als AG. Aber je nachdem, an welcher Schule man ist, gibt es das auch als festes Unterrichtsfach, vor allem in der Profiloberstufe.
Mhm. Okay.
Genau. Aber eben nicht an der Schule, an der ich war.
Mhm. Schade, aber immerhin, ja, als AG.
Genau.
Ich habe schon in den vergangenen Folgen immer mal Leute da gehabt, die aus diesem Theaterspektrum kommen, zum Beispiel Maike Plath, große Hörempfehlung für diejenigen, die diesem Podcast folgen, aber auch der Johannes Schröder, der ja mittlerweile Stand-Up-Comedian ist, als Korrekturensohn, der ist eben auch Theaterpädagoge und so ist er da reingekommen. Und ich habe schon den Eindruck bekommen, dass das ein besonderes Völkchen ist an kreativen Leuten, die ihre Challenge haben, das im Schulsystem so auch auszuleben. Weil es kommt natürlich sehr darauf an, welchen Stellenwert die Schule dem einräumt. Wie war deine Erfahrung damit?
Also ich habe Darstellungsspiel immer gerne selber studiert. Ich kannte das als Unterrichtsfach gar nicht, als ich nach Hannover gegangen bin. Und habe genau das eigentlich auch gefühlt, dass ich schon auch zwischen Bachelor und Master habe ich ein Jahr Pause gemacht im Studium und wollte Theaterpädagogik als reines Fach studieren. Und das war aber für mich, habe ich nur eine Uni gesehen und nur eine Alternative und da wurde ich nicht genommen. Und dann habe ich gesagt,
Ah
ach, dann
ja.
bleibe ich Lehrerin und mache das dann halt über den Weg. Habe es aber immer als sehr bereichernd gefunden, alleine diesen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern ein bisschen oder mit den Theatergruppen, die ich dann im Studium irgendwie auch teilweise begleitet habe, ein bisschen freier arbeiten zu können, ne? Nicht so nur im Klassenraum zu sitzen. Und ich habe das auch in meinem Deutschunterricht nachher in der Schule immer versucht, irgendwie mit einzubringen, nicht nur über Standbilder, sondern über ja andere Theatermethoden. Aber fand es relativ schwierig für mich nachher dann an der Schule auch umsetzbar, weil ich sehr regelkonform versucht habe zu arbeiten, glaube ich. Also weil ich da so viele innere Probleme hatte, dass ich da schon so angestoßen bin, dass ich dann dachte, oh Gott, bloß nichts falsch machen. Ich bleibe lieber auf der geraden Linie so.
Im Mai 2022 haben wir die gemeinsame Arbeit aufgenommen. Was ging denn dem voraus, damit man so einen Schritt geht, in ein Coaching zu gehen? Also in welcher Situation hast du dich da befunden?
In einer großen Verzweiflung. Also ich war in meinem Referendariat, war ich an einer ganz, ganz tollen Schule, da war ich am Gymnasium und das war aber komplett zu Corona. Dadurch waren viele Lockdowns, viel Online-Unterricht und dann bin ich an eine Gemeinschaftsschule gekommen, was für mich schon mal eine Schwierigkeit rein von den Klassen war, von der Diversität. Das kannte ich so einfach gar nicht. Und habe sehr mit mir selber, glaube ich, zu kämpfen gehabt, wie ich da im Unterricht mit umgehe, war zwischendurch auch ein bisschen länger krankgeschrieben und habe dann aber fürs neue Jahr gesagt, so, und jetzt packe ich's und jetzt nehme ich noch mal alle Kraft zusammen und ich versuche, was an meinem Alltag zu drehen. Ich habe die Stunden, hatte ich sowieso keine volle Stelle. In Schleswig-Holstein ist eine volle Stelle 26 Stunden und ich hatte 20 Unterrichtsstunden und habe das auch in meinen Alltag versucht zu organisieren und alle Stellschrauben innerhalb von der Schule zu bewegen und habe trotzdem nach wieder 2 Wochen da gesessen und wusste einfach nicht weiter. Und dann war für mich klar, ich brauche irgendwie Hilfe. Und dann habe ich dich gefunden und habe das ja das Coaching gefunden und dachte so, okay, da sind Gleichgesinnte. Das hat mir gefehlt, dass ich mit Leuten spreche, die mich nicht persönlich kennen, damit es nicht irgendwie auch bei mir an der Schule irgendwie rumgeht oder so. Das war mir ganz wichtig, weil ich ja die Entscheidung noch nicht getroffen hatte, dass ich gehe. Und ich brauchte Gleichgesinnte, mit denen ich darüber spreche. Und auch nicht nur mein Mann, der dann das auch versteht, aber ja, mich persönlich ja auch, ne, mein, ja, ich will nicht Leid sagen, aber meine Unzufriedenheit sieht und dadurch natürlich persönlich mit involviert war. Dadurch habe ich dann gedacht, so, ich mache das jetzt und es kann ja nur was Gutes rauskommen. Weil schlimmer geht es für mich persönlich gerade nicht, ne, weil ich es einfach nicht mehr aushalten wollte, weil ich irgendwie gesagt habe, ich arbeite noch über 30 Jahre, aber so möchte ich einfach nicht arbeiten. Das war, glaube ich, ein ganz großer Ansporn.
Okay, dann gehörst du zu der Generation, die das Ref unter Corona gemacht haben. Das natürlich, oh ja, das habe ich schon oft gehört. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich diese Zeit natürlich, ich wiederum saß in dieser Zeit coachend am Rechner, habe davon profitiert vielleicht auch ein bisschen, dass ich ja halt nicht von meinem Rechner weg musste. Aber ja, das ist natürlich denkbar ungünstig. Genauso wie zum Beispiel für die ganzen Erstklässler, die dann gar nichts anderes kennen. So ist das ja im Grunde auch für Referendare, die unterrichten gar nicht anders. Kennenlernen
Ja,
erstmal.
ich hatte ganz, ganz tolle Betreuer an der Schule, die mich da sehr unterstützt haben. Und wir waren auch also wir waren 4 Referendare gleichzeitig an der Schule. Und das hat ganz, ganz viel geholfen, weil wir alle in einer Stadt gewohnt haben, fußläufig. Und dann, man durfte sich, glaube ich, zu zweit treffen. Und dann haben wir die Seminare zusammen gemacht, auch alles online. Und das war toll. Also das hat mir wirklich sehr geholfen fürs Ref. Das war schön.
Und das gerade, also darstellendes Spiel, da lief ja dann wahrscheinlich gar nichts während
Gar nichts.
Corona.
Gar nichts.
Genau.
Und auch
Und
danach schleppend.
okay.
Weil die Hemmungen an den Schulen groß war oder an, ja, vielleicht auch bei mir groß war, das überhaupt wieder zu etablieren, weil alle noch so vorsichtig miteinander waren. Also nach den Lockdowns, so, ne, wie geht man eigentlich in so einen sehr körperlichen dann Präsenzunterricht plötzlich wieder rein? Da habe ich in dieser sowieso großen Überforderung für mich irgendwie dann nicht so die Lücke gefunden.
Ja, verstehe ich. Und gerade darstellendes Spiel, das ist ja, man zeigt sich, man nimmt Raum ein,
Ja,
ne?
genau.
Und man nimmt stimmlich Raum ein und körperlich Raum ein. Und alle sind ja nur noch reduziert auf irgendwie so ein Fenster auf dem Bildschirm, das
Ja.
vielleicht ja sogar noch ausgeschaltet ist.
Genau.
Okay, du hast ja nicht nur die theaterpädagogische Ausbildung, sondern auch eine erlebnispädagogische Ausbildung während des Studiums gemacht. Und ich stelle mir dich vor, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das wirklich so ist, aber jemand, der sich für Theaterpädagogik und Erlebnispädagogik interessiert, den sehe ich so als wirklich sozial total zugetanen Menschen, also der in den Kontakt gehen möchte und in Beziehung gehen möchte und auch was erleben möchte im Kontakt oder in der Auseinandersetzung mit der Natur vielleicht. Und Erlebnispädagogik hat ja auch was mit Grenzen erweitern zu tun, ne? Also so stelle ich mir eine Henrike vor, die dann ins Reff geht.
Ja.
Und mich würde interessieren, was war denn so deine Selbstwahrnehmung vor dem Referendariat? Wie hast du dich erlebt? Wo hast du deine Stärken gesehen? Und hat sich das verändert mit dem Eintritt in die Schule?
Also erstmal so, wie ich mich davor gesehen habe, ja, also die Erlebnispädagogik-Ausbildung, das war für mich Freiheit pur. Also das war ein ganz, ganz toller Träger hier in Schleswig-Holstein, wo ich das gemacht habe. Und da haben wir alle zusammen, die diese Ausbildung gemacht haben, alle zusammen gewohnt und sind dann mit Schülerinnen und Schülern auf Klassenfahrten gefahren und haben mit denen ganz viele Programme gemacht. Und da, das habe ich, glaube ich, nachher in meinen Master auch mit reingenommen, so dieses, weil ich da immer wieder gearbeitet habe, auch zwischendurch, und diese Freiheit, meinen Arbeitsalltag ganz frei gestalten zu können, zu sagen können, ne, ja, da fahre ich auf Klassenfahrt, dann habe ich da klar meine Strukturen und dann habe ich aber auch wieder 2 Tage frei. Das fand ich total super. Und das fand ich im Studium auch toll. Ich hatte in Mathe dann nachher im Master eine ganz, ganz tolle Lerngruppe, wo wir uns ganz viel miteinander getroffen haben und was du gerade sagtest, ne, sehr viel im Kontakt. Das war, bin ich tatsächlich und auch immer noch, würde ich sagen. Und das war genau das, glaube ich, auch, was mich in diesen 2,5 Jahren Schule sehr eingeschränkt hat, weil ich plötzlich keine sozialen Kontakte oder wenig sozialen Kontakte außerhalb von Schule gepflegt habe. Ich hatte meine Kolleginnen und Kollegen. Und viele von denen sind auch, mit denen bin ich immer noch befreundet, aber nicht mehr so, dass ich auch am Sonntag habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt nicht mit zappen gehen, weil ich jetzt ja meinen Unterricht vorbereiten muss. Und das war so ein totaler Clash eigentlich so von meinem, wie ich sein möchte und wie ich aber da war, weil ich ja den Stress hatte, morgen muss ich ja wieder unterrichten. Und morgen stehe ich vor der Klasse und wenn mein Unterricht nicht vorbereitet ist, dann fällt mir das dann an dem Unterrichtstag alles auf die Füße, weil ich irgendwie für mich die Erfahrung gemacht habe, je unvorbereiteter ich in den Unterricht gehe, desto anstrengender ist der Schultag für mich. Und das hat sich nachher einfach für mich nicht mehr gedeckt.
Wir machen jetzt mal einen kleinen Ausblick auf das, was uns später in der Folge noch erwartet, denn wir spulen jetzt mal vor und du hast ja jetzt auch einen aktuellen Arbeitgeber, ne?
Ja.
Und mich würde interessieren, inwiefern kannst du das denn auf deiner aktuellen Stelle wieder ausleben, was deinem Naturell entspricht?
Ganz viel Kontakt, ganz viel Kommunikation. Ich bin auch, also ich kommuniziere auch gerne schriftlich und ich arbeite jetzt bei einem Messeorganisationsbüro und wir organisieren Bildungsmessen für Schülerinnen und Schüler. Und da bin ich im Kontakt mit den Ausstellern, die Ausbildungsplätze und Studiengänge für Schüler anbieten. Ich bin im Kontakt mit den Schulen, mit den Lehrkräften. Ich bin im Kontakt mit meinen KollegInnen. Und das fließt so alles zusammen. Also als ich eingestellt wurde, sagte meine Chefin zu mir, Henrike, du wirst das sehen, hier im Unternehmen sind alle kommunikativ. Und das ist so eine Kernkompetenz bei uns. Und das muss ich sagen, das stimmt, dass wir, wenn wir zusammen sind, wird viel geschnattert und viel geschafft. Und das ist toll.
Ach,
Ja,
klasse. Prima,
das
da werden wir
gefällt mir.
später noch mehr darüber erfahren.
Ja.
Das klingt schon mal gut. Du hattest mir im November geschrieben, mein alter Glaubenssatz, ich kann nur Lehrerin, ist also falsch. Was ein Glück.
Ja.
Genau. Und das hat sich da dann noch mal bewahrheitet, dass du da ein Biotop gefunden hast, in dem du zum einen zeigen kannst, was kann ich denn sonst noch? Und zum anderen auch, indem du dich vielleicht weniger als das verbiegen musst, was du vorher schon alles an Interessen und Stärken so ausgebildet hattest. Du hast mir unter anderem auch geschrieben, ich mache jetzt das, was mir selber fehlte, nämlich Berufsorientierung. Ja. Was meinst du damit? An welchem Punkt fehlte dir Berufsorientierung?
Ich habe, glaube ich, mit 11 entschieden, ich werde Lehrerin. Und meine Mutter sagt auch immer so, ja, du wolltest auch nie was anderes hören. Und ich glaube, also vielleicht stimmt das, das kann ich jetzt so ja gar nicht so beurteilen, da war ich ja noch ein Kind. Und ich habe die Schule als Schülerin immer sehr positiv in Erinnerung. Also ich bin super gerne zur Schule gegangen und ich hatte vor allem zwei ganz, ganz tolle Mathelehrkräfte. Die haben mich so geprägt, dass ich immer gesagt habe, das möchte ich auch. Ich möchte Schüler dazu bringen, Mathe gut zu finden. Das war irgendwie immer so mein Antrieb, zu sagen, ich werde Mathelehrerin. Das mache ich. Und dann war das irgendwie für mich klar. Und ich glaube, das hat sich so manifestiert, dass ich auch in Studien- oder Berufsorientierungszeiten nachher in der Oberstufe das gar nicht so zugelassen habe. Die Probleme, die meine Freundinnen hatten, was soll ich denn machen? Das hatte ich ja nie, weil für mich war ja klar, ich werde Lehrerin. Und ich glaube, wenn ich da ja vielleicht noch mal zu gestoßen worden wäre, Mensch, geh doch mal auf so eine Berufsbildungsmesse, wo du nicht nur rüberläufst und Kugelschreiber und Süßigkeiten einsammelst, sondern wirklich mit den Unternehmen, die da sind, ins Gespräch kommst und dir mal anhörst, was es noch gibt im sozialen Bereich. Ich glaube, das hätte mir geholfen, weil für mich war immer, ich möchte mit jungen Menschen arbeiten, ich möchte pädagogisch arbeiten. Und da war für mich in meiner kleinen Bubble, in der ich dann als Schülerin war, gab es nur Lehrerin. Dass es aber auch noch Sozialpädagogen gibt und Sozialarbeiter und Bildungsreferenten und, das habe ich damals gar nicht gesehen.
Ja, kann ich total nachvollziehen, war bei mir auch. Also ich hatte gar keine Ahnung von akademischen Berufen, in Klammern, für Frauen, klingt jetzt böse, als ob Frauen nicht alles machen könnten. Aber diese ganze Welt, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, ist mir halt bekannt. Ich bin ein mega Landei aus Niedersachsen. So, da komme ich gebürtig her, ne? Und so meine kleine Dorfwelt, da gingen erstens die Mütter nicht arbeiten. Und wenn, dann eher vielleicht so in kaufmännische Berufe oder Zahnarzthelferin oder sowas. Dann wurde sich aber auch schon mega der Mund zerrissen, dass die ja arbeiten geht. Und ich habe im Nachhinein immer reflektiert, es fehlte mir einfach an Vorbildern, was man denn so machen kann. Und ich kannte Arzt, Pfarrer, Anwalt, Lehrer. So, das war so meine kleine Welt, mit der ich auch als Schülerin halt in Kontakt gekommen bin und mit sonst keinem. Wie, so war es halt in den 90s für mich. Ja. Und von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und dann dachte ich ja, okay, also Lehrer, ja, da kann ich das auch sehr familienfreundlich, dann mache ich das. Ja, weiter habe ich auch nicht gedacht.
Ja, und man weiß ja, was auf einen zukommt, denkt man.
Ja, genau.
Also ich dachte, ich kenne ja Schule und deswegen ist das ja gar kein Problem. Und eigentlich habe ich auch schon im Studium in den Praktikas, die ich machen musste, saß ich da und dachte, okay, das eigentlich gefällt mir das gar nicht. Aber ich war nicht mutig genug zu sagen, okay, dann was mache ich denn dann? Also es war immer nur so, ich guck mal ganz kurz ein bisschen raus, ne, Erlebnispädagogik und dann aber schnell wieder auf meinen gewohnten Pfad, weil auch dann ja die Freunde und Freundinnen, die man dann im Studium hat, die werden das ja auch alle. Deswegen war ich da so, nee, das ist eine gute Sache. Das kenne ich und das ist genau der Weg, wo es für mich hingehen soll. Konnte das gar nicht so offen denken irgendwie.
Umso erstaunlicher ist es aber ja, dass du dann nach einem Jahr als fertige Lehrerin schon die innere Bereitschaft hattest, was zu verändern, wo doch wahrscheinlich um dich rum alle gesagt haben, naja, komm, jetzt ist ja Corona vorbei, jetzt musst du hier erstmal richtig ankommen. Wir alle müssen ja immer erstmal richtig ankommen. Das dauert ein paar Jahre, dann hast du dein Material im Schrank und so. Also ich könnte mir vorstellen, das ist ja so unglaublich prädestiniert dafür, diese Situation nach der Pandemie, dass man dir sagt, na komm, du hast ja auch gar nicht die Realität erlebt. Jetzt gib dir doch noch ein bisschen Zeit. Inwiefern, du hast dich ja da scheinbar rüber hinweggesetzt. Inwiefern haben solche Gedanken eine Rolle gespielt?
Ich fand es tatsächlich total erstaunlich, wie viel positiven Zuspruch ich bekommen habe. Bei mir in der Schule habe ich das nicht vorher publik gemacht, nur wirklich mit einer sehr guten Freundin. Und sonst habe ich das außerhalb von meiner Schule mit Freundinnen, die gar nichts mit Lehramt zu tun haben, besprochen. Und da war es wirklich eher so, Mensch, Enrique, eigentlich weißt du es doch schon. Aber ich war nicht mutig genug zu sagen, ja, ich weiß es schon und ich brauche irgendwas anderes, weil die mich eben erlebt haben, ne? Dass ich irgendwie plötzlich, ja, immer über meinen Job geschimpft habe, was ich gar nicht so kenne von mir, dass ich so Sachen, so eigentlich bin ich so jemand, ne, wenn was blöd ist, dann versuche ich was zu verändern. Und da war es für mich irgendwann so, ich kann das nicht mehr verändern. Ich habe aber trotzdem auch, als ich das dann in der Schule publik gemacht habe, ganz, ganz viel Zuspruch bekommen von anderen Lehrkräften, die gesagt haben, Mensch, wie gut, dass du für dich diese Entscheidung so treffen kannst. Ich könnte das nicht. Der Satz kam ganz oft, ich könnte das nicht und ich traue mich das nicht oder so. Und deswegen kann ich das eigentlich gar nicht so, ja, war das bei mir eine andere Erfahrung. So dieses wirklich, auch jetzt, wenn ich in Schulen unterwegs bin durch meinen neuen Job und da erzähle ich das auch, dass ich Lehrerin eigentlich war oder auch immer noch bin. Ich denke so, ne, irgendwie ist man ja immer noch Lehrerin. Und da ist das eigentlich nie die Gegenwehr, so Mensch, wären Sie mal in der Schule geblieben, sondern ach, wie toll, wie schön für Sie, dass Sie was gefunden haben, was Ihnen gefällt.
Jetzt hast du im Mai begonnen, mit uns zu arbeiten und im August hattest du schon eine neue Stelle. Wie ist denn der Ablaufplan gewesen? Also wann hast du das denn publik gemacht? Weil das geht ja dann schon schwer auf die Sommerferien zu, ab Mai, ne?
Ich habe das in deinem Coaching, gibt es ja auch so einen Bereich, oder weiß nicht, das hat sich ja, glaube ich, ein bisschen verändert, aber es gab so einen Bereich, so rechtliches und
dann genau, gibt's
muss
immer noch.
Man kündigen, damit man zum Halbjahr auch noch gehen darf. Und da hatte ich, als ich dann meinem Schulleiter damals das gesagt habe, da hat er, fand ich immer noch sehr, sehr nett gesagt, nehmen Sie doch den 31. Juli und ich akzeptiere das so. Und am 1.8. wäre die Schule wieder losgegangen. Also das war wirklich so ein Übergang. Und da hat er gedacht, ich melde mich bis zu den Sommerferien krank. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe bis zum letzten Tag gearbeitet, bis zu den Sommerferien. Und dadurch war das dann so ein fließender Übergang. Und
Hattest
der neue
du,
Job,
oh,
den hatte ich noch nicht.
Ah, genau, das wäre meine Anschlussfrage gewesen, weil das ist ein Mega-Dilemma für ganz viele, was du bestimmt kennst, ne? Das ist ja jetzt auch wieder die Zeit des Jahres, das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und ich habe auch zig Kundinnen und Kunden, die eigentlich innerlich wissen, also ein neues Schuljahr will ich nicht, aber da ist auch noch kein neuer Job und das kann ich auch vollkommen verstehen und das ist eine ganz individuelle Entscheidung, das können viele nicht hinnehmen, dass sie noch nicht wissen, wie es weitergeht. Und in dieses Risiko, sich jetzt einfach zu begeben und zu gucken, ja gut, ich bewerbe mich dann und dann gucke ich, dass ab 1.8. da irgendwas ist. Wie war das für dich, diese Entscheidung zu kündigen, ohne dass da was ist?
Auch ein bisschen beängstigend natürlich. Und dadurch, dass ich verheiratet bin, stellte sich zum Beispiel die Frage der Versicherung nicht für mich, weil ich dadurch einfach... das habe ich vorher geregelt, bevor ich gekündigt habe, dass ich in die Versicherung von meinem Mann mit reingekommen wäre. Brauchte ich dann letztendlich gar nicht. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, der einen davon abheilt, weil man ja zusätzlich zu, wir kriegen kein Arbeitslosengeld, dann auch noch die Pflichtversicherung weiterführen muss oder sogar die private. Und das war mir schon ein wichtiger Punkt. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, irgendwas werde ich schon finden. Und das war ganz witzig, weil an dem Tag, als ich gekündigt habe, ist die Stellenausschreibung veröffentlicht worden von der Stelle, die ich nachher bekommen habe. Also, ich hatte ja noch einen Zwischenjob, ungefähr ein Jahr als Elternzeitvertretung. Und genau an dem Tag, ich bin nach Hause gekommen, hat mein Mann zu mir gesagt, hier, guck mal, die ist gerade bei uns beim Bildungsreferenten im Verteiler gewesen. Das wäre doch was. Und dann habe ich gedacht, ja, das sollte so sein. Erstmal als Übergang.
Super.
Ja.
Genau. Und ich weiß noch, wie du mir geschrieben hast. Ich habe jetzt auch schon was und super, dass das so aufgegangen ist. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, ja, und da gab es so was Rechtliches. Das hat mir geholfen, den Kündigungszeitpunkt festzulegen. Ich würde dich gerne mal fragen, was hat dir denn in unserer Zusammenarbeit geholfen, deinen Weg so weiterzugehen, wie du ihn gegangen bist? Gab es da Dinge, die du als besonders hilfreich empfunden hast?
Auf jeden Fall der Austausch mit anderen Lehrkräften, die in der gleichen Situation sind wie ich. Und da haben wir ja immer die Möglichkeit gehabt, ich glaube, das war einmal in der Woche, konnte man dazu kommen oder auch nicht. Und je nachdem,
was
einen gepasst hat. Und das fand ich total toll. Da haben wir ja auch so Breakout-Rooms teilweise gehabt. Und einfach mal mit Leuten, die ganz woanders sind und mich persönlich gar nicht kennen, einfach mal sich auszutauschen und zu hören, Mensch, anderen geht das genauso. Das fand ich total gut. Und eine Übung, die ist mir ganz, ganz doll in Erinnerung, das war so ein Wertespaziergang. Ne? Stell dir vor, du bist ein Alien und kommst auf die Welt und beobachtest Henrike einen Tag lang in ihrem Alltag. Und da habe ich gemerkt, so was für mich mein Kernwert ist, und das ist Authentizität gewesen damals. So, ich möchte in meinem Job authentisch sein. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich aus dem Auto steige bei der Schule, dann bin ich Frau. Und wenn ich ins Auto wieder einsteige, dann bin ich Henrike. Das passte für mich dann nicht zusammen. Und das war wirklich so ein, ja, für mich so ein kleiner Gamechanger sozusagen, dass ich gemerkt habe, okay, da muss ich irgendwas verändern. Entweder muss ich es schaffen, Henrike in der Schule zu sein, oder ich muss als Henrike woanders hin, damit ich etwas anderes machen kann.
Also war im Grunde innere Klarheit da über das, was du beruflich noch bereit bist zu tolerieren an Verstellung oder an Anpassungsleistungen und wo quasi Schluss ist und welches Setting du arbeitstechnisch dazu dir wünschst. Was hast du denn daraus abgeleitet? Wie müsste ein Arbeitsplatz für dich sein? Ich weiß, jetzt hast du einen guten, ne, in dem du ganz glücklich bist. Und nach welchen Kriterien hast du dann gesucht?
Nach festen Arbeitszeiten. Das war irgendwie ganz spannend für mich, dass ich das total genieße, mich einzuloggen und wieder auszuloggen, wenn meine Arbeit getan ist. Und da habe ich jetzt tatsächlich einen Arbeitgeber, wo es recht flexibel ist. Natürlich haben wir die Hochzeiten, ne? Wenn die Messe nachher stattfindet, dann ist es natürlich viel zu tun. Und da muss man natürlich auch bereit sein, dann mehr zu arbeiten, als vielleicht das Stundenkonto in der Woche eigentlich vorgeben würde. Aber da, das war ein großer Punkt für mich. Und dass ich das Gefühl haben möchte, keine Rolle zu spielen, die ich eigentlich nicht verkörpern möchte. Und das war für mich total wichtig. Und da habe ich bei dem ersten Job, den ich nach der Schule gemacht habe, auch, das war ein schöner Job. Ich habe als Bildungsreferentin im Freiwilligendienst gearbeitet, habe mit ganz vielen jungen Menschen zusammengearbeitet, Seminare geleitet, viel mit Ehrenamtlichen zusammen die Seminare durchgeführt. Und das war eine Elternzeitvertretung, deswegen war das sowieso ein bisschen zeitlich begrenzt. Und habe dann für mich sagen können, okay, und was möchte ich denn daraus jetzt wieder mitnehmen? Und das waren ja so verschiedene Punkte, dass ich trotzdem mit Leuten zusammenarbeiten möchte, nicht nur am Computer sitzen möchte.
Erlebst du dich heute im Job anders als im Lehrerberuf? Also, wir haben schon gehört, klar, das waren vollkommen andere Voraussetzungen, aber sind da vielleicht noch mal andere Talente oder Interessen oder Neigungen zum Vorschein gekommen, wo du dachtest, ach, da habe ich ein Händchen für, wusste ich ja gar nicht. Also, erlebst du dich da jetzt noch mal von einer anderen Seite?
Ich würde sagen schon, also in der Schule, ich bin mit meinen Schülern immer gut klargekommen. Ne? Auch meine Klassen, dann, als ich nachher gegangen bin, lag das nie an den Schülern, sondern wirklich an dem Konstrukt Schule, was für mich nicht so gepasst hat. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich ein bisschen anpassen an diesen allgemeinen, ja, an die Vorgaben, die Schule dann für mich mitgebracht hat. Und jetzt in meinem Job merke ich, dass mir Akquise total viel Spaß bringt. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass ich hinter unserem Produkt, was wir ja letztendlich verkaufen an die Aussteller, dass ich da total hinterstehe, dass ich das super finde und das gerne Leuten erzähle und die versuche davon zu begeistern. Das habe ich nicht gedacht, dass mir ja auch Kaltakquise am Telefon so viel Spaß bringt. Bin jetzt noch gar nicht so lange dabei, dass ich wirklich sagen kann, Mensch, und das hat jetzt total mega dolle Früchte getragen, aber es bringt mir auf jeden Fall Freude und das finde ich schon mal eine gute Grundvoraussetzung.
Inwiefern ist das denn, also wir wollen gleich noch tiefer in deinen jetzigen Job reingehen, inwiefern ist das von Vorteil, dass du Lehrkraft warst für deinen jetzigen Job?
Ich glaube, also für mich persönlich ist das in der Kommunikation mit den Schulen ganz gut, dass ich weiß, wie Schulstrukturen sind und wenn dann, ne, die Rückmeldung kommt, ah, das kriegen wir da in den Stundenplan nicht hin, dann weiß ich, worum es geht und kann da dann drauf reagieren. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die, nicht, wir fahren in ganz viele Schulen und arbeiten dann in der Schule. Und da hatte ich das Gefühl, ich komme immer ganz gut mit den Lehrkräften zurecht, weil ich ja selber Lehrkraft bin. Und da merke ich, das ist so irgendwie so ein Schlag Mensch, der mir gut gefällt, mit dem ich gut kommunizieren kann.
Jetzt wollen wir auch noch mal wissen, ich weiß nicht, ob du den Namen der Messe schon genannt hast, denn die ist deutschlandweit. Das ist sicherlich relevant für die ein oder andere Hörerin, den ein oder anderen Hörer, gerade wenn ihr im berufsbildenden Bereich arbeitet, weiterführende Schule, berufsbildende Schule, dann geht es ja irgendwann früher oder später um Joborientierung eurer Schülerinnen und Schüler. Und ihr macht das an verschiedenen Standorten. Wie heißt die Messe noch mal?
Das ist die Vokatium-Messe, Fachmesse für Ausbildung und Studium. Und du hast recht, genau, wir sind an über 80 Standorten in ganz Deutschland verteilt.
Das heißt, in jedem Bundesland? Ah, okay. Ja, klasse. Und das richtet sich an wen genau? Nur an Schüler?
An Schülerinnen und Schüler, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen. Also immer ein Jahr, bevor sie den Schulabschluss machen, kommen sie zur Messe. Je nachdem natürlich, wann die Messe im Laufe des Jahres ist. Das ist ja von Standort zu Standort dann unterschiedlich. Aber das ist so, ne, grob gepeilt, ein Jahr vor dem Schulabschluss, egal vor welchem. Also auch wenn wir an Gemeinschaftsschulen hier in Schleswig-Holstein sind, wir in den 8., 9. und dann eben in der Q1. Damit sie sich dann für ihre Ausbildungsmöglichkeiten und Studienmöglichkeiten informieren können.
Das heißt, da sind dann auch Hochschulen und Ausbildungsbetriebe gleichermaßen auf diesen Messen vertreten?
Genau. Und auch RBZ, also Berufsbildungszentren, haben wir auch. Ja, große Bandbreite von Möglichkeiten. Und das finde ich halt tatsächlich, ne, weil du vorhin gefragt hast, so was hat dir gefehlt so in dieser Berufsorientierung als Schülerin? Und das einfach mal zu sehen, was gibt es denn eigentlich alles auf dem Arbeitsmarkt? Das finde ich irre. Also wie viele verschiedene Berufe man plötzlich kennenlernt, beziehungsweise zumindest namentlich gerade kennenlernt, finde ich ganz beeindruckend.
Und ich muss noch einmal gerade sagen, das ist natürlich unbezahlte Werbung. Ich kriege da nichts für, dass wir über Vokatium reden, aber ich finde einfach, das sollte ins Bewusstsein von Lehrkräften, wenn ihr das nicht sowieso schon wisst, also das ist ja vollkommen klar, dass es diese Messen gibt und inwiefern da nicht nur SchülerInnen von profitieren, sondern es gibt ja auch Jobmessen, die sich an die Erwachsenenwelt richten, dass es sich durchaus ja lohnen könnte, da mal in eigener Mission unterwegs zu sein, ganz ohne vielleicht ja schon Ausstiegswunsch im Hintergrund, aber einfach mal um den Kopf aufzumachen und zu sehen, was sind da eigentlich für Betriebe und da vielleicht ganz niedrigschwellig ins Gespräch zu kommen, um zu merken, och, hatte ich ja jetzt ein paar Visitenkarten hinterher im Täschchen. Ist ja spannend, ne? Also es kann total helfen, da die Berührungsängste abzubauen. Und ich möchte da immer ermutigen, dass man auch mal in eigener Motivation auf solche Messen geht. Mit wem arbeitest du denn jetzt zum Beispiel, wenn du über Akquise redest? Das sind dann eher Schulen, die du gewinnst oder eher Unternehmen, die du gewinnst, um auf die Messe zu kommen?
Eigentlich finde ich, das ist immer so ein bisschen über das Jahr aufgeteilt. Nach der Messe direkt starten wir erstmal mit der Unternehmensakquise für das nächste Jahr, weil wir, wenn wir an die Schulen gehen, natürlich, ne, zeigen wollen, welche Unternehmen wir gewonnen haben, welche Hochschulen dabei sind, damit die Schulen das dann wieder an ihre Schüler weitergeben können. Mensch, das ist eine gute Sache, lasst uns mal da zur Messe gehen. Und deswegen ist das eigentlich so, erst die Ausstellerakquise. Dann geht es hauptsächlich an die Schulen. Dann bereiten wir die Schüler in den Schulen auf die Messe vor, weil auf der Messe eben terminierte Gespräche stattfinden. Also die Schüler laufen nicht einfach nur so über die Messe. Geht auch. Ne? Sie können
und gehen
auch
dann zu Burger King oder McDonald's und ziehen sich danach erstmal irgendwas rein und hoffen, dass der Lehrer nicht merkt, dass sie sich abgesetzt haben.
Genau. Sondern es sind halt terminierte Gespräche zu Ausbildungsberufen oder Studiengängen, die sie sich vorher selber ausgesucht haben. Also sie können sich vorher damit beschäftigen und schauen, ne, Unternehmen XY bildet den Ausbildungsberuf an, den ich spannend finde oder wo ich schon mal was von gehört habe. Und dann haben sie auf der Messe eben Gesprächstermine von 20 Minuten ungefähr, um sich zu informieren. Und das heißt ja auch noch überhaupt nicht, dass danach muss ich da anfangen, sondern es geht erstmal um die Information, vielleicht einen Praktikumsplatz oder.
Okay. Und wie kann ich mir heute einen Arbeitstag von dir vorstellen? Arbeitest du remote oder gehst du in die Firma oder ist das ganz unterschiedlich? Wir haben auch gehört, du gehst an Schulen. Welche Komponenten hat denn so ein Tag von dir potenziell?
Das Büro, das ist tatsächlich nicht weit weg von mir. Das finde ich schön. Ich kann mit dem Fahrrad hinfahren. Und ich bin eigentlich meistens im Büro, weil ich das total genieße, meine Arbeit dann auch dazulassen, was ich ja auch als Lehrerin irgendwie nicht hatte. Da ist immer der Schreibtisch noch um die Ecke gewesen und ich habe dann doch noch die Korrekturen gesehen. Und dann ist es ja auch ein bisschen abhängig davon, in welchem Zeitraum vom Jahr wir gerade sind. Also jetzt ist tatsächlich bei uns die Messe steht kurz bevor, deswegen ist es gerade wieder viel im Büro arbeiten, viel organisieren, so der Endspurt vor der Messe. Ich hatte aber auch von Februar bis Mai insgesamt vielleicht 5 Tage, die ich im Büro war, weil ich dann jeden Tag in einer anderen Schule in Schleswig-Holstein oder in meiner Region war, um eben die Schüler auf die Messe vorzubereiten. Wir gehen in jede Klasse einzeln rein und bereiten sie auf die Messe vor, erzählen, was unser Konzept ist. Und deswegen kann man das, finde ich, gar nicht so sagen, dass, also bei mir ist irgendwie jeder Tag, je nachdem, wann ich im Jahr schaue, irgendwie ein bisschen unterschiedlich.
Okay, jetzt verstehe ich auch, dass du wirklich noch richtig viel Schülerinnenkontakt hast. Also, weil sonst könnte man denken, okay, Messeorga, das ist ganz viel Logistik und Firmen abtelefonieren und so. Aber ihr geht ja dann wirklich in richtig viele Schulen rein. Okay, da kannst du ja deine gesamte Berufsexpertise der letzten Jahre da verwandeln. Ich weiß von einigen Lehrkräften, die mittlerweile in neuen Berufen sind, dass es da trotzdem auch noch so eine Trauer gibt über diesen nicht zu Ende geführten Lehrberuf, der dann da irgendwann abgebrochen wurde. Und viele haben damit ihren Frieden gemacht. Aber es bleibt so ein kleiner Bereich im Herzen, wenn man das mal so kitschig ausdrücken will, wo irgendwie Trauer wohnt. Wie ist das bei dir? Wie gehst du damit um?
Ich glaube, vielleicht bin ich dafür noch nicht lange genug raus oder vielleicht war ich nicht lange genug drin, in dem Job, weil ich das gar nicht fühle. Also ich habe, glaube ich, nachdem ich aus der Schule rausgegangen bin, das keinen Tag bereut, dass ich aus der Schule rausgegangen bin. Und trotzdem weiß ich ja, ne, ich könnte ja auch wieder zurück. Wenn ich möchte, kann ich an der Schule arbeiten. Ich würde mich nicht wieder verbeamten lassen, aber ich könnte ja zurück. Und das ist, glaube ich, immer so ein kleines, das kleine Türchen, was irgendwo noch auf ist. Aber im Moment möchte ich das überhaupt nicht, weil ich in einem sehr familiären Unternehmen arbeite, wo auch viele von uns arbeiten in Teilzeit und das ist sehr familienfreundlich und da geht auch so viel und da denke ich so, das finde ich irgendwie super, das in der freien Wirtschaft zu sehen, dass das geht, was vielleicht ja auch vorher, ne, mit familienfreundlich wird ja immer der Lehrberuf auch ein bisschen beworben und da merke ich, dass ich das gar nicht möchte gerade.
Umso besser.
Ja.
Schön, schön. Jetzt hast du ja ganz verschiedene Blickwinkel erlebt. Einmal den Blickwinkel deiner eigenen beruflichen Entwicklung als Schülerin, als Studierende, dann aber auch als Lehrkraft. Und jetzt sitzt du auf einer anderen Seite und bist im berufsbildenden Bereich tätig, aber mit einem wirtschaftlichen Aspekt und noch Anbindung an Hochschule und einem Blick auf Ausbildungsbetriebe. Was brauchen die? Wen suchen die? Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch mal deinen Blickwinkel auf Ausbildung und Lernen und vielleicht lebenslanges Lernen erweitert hat, dieser Perspektivwechsel. Was hast du jetzt für Einsichten gewonnen, die du so vorher noch nicht hattest?
Einmal tatsächlich, was ich eben ja schon sagte, was es für ein breit gefächertes Angebot gibt für alle möglichen Schulabschlüsse. Das finde ich toll, auch wenn man mit den Unternehmen im Kontakt ist, zu sehen, Mensch, ja, das sind Jobs, die kannte ich einfach überhaupt nicht. Und das dann auch an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben, ne? Die dann Unternehmensnamen, manche Logos, die wir dann zeigen, die kennen sie. Und dann sind da aber auch Unternehmen dabei, wo sie meinten, Mensch, die machen sowas? Wie toll, ne? Mediendesigner oder was auch immer. Gerade so ein bisschen kreativere Jobs dann als Ausbildung zu starten, das finde ich tatsächlich ganz cool. Und auch so rein für mich, so wenn ich jetzt wieder diese Entscheidung treffen sollte, welche Ausbildung oder welches Studium ich mache, dass man auch sagen kann, so Mensch, erst mal eine Ausbildung, wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so abgeneigt, wie ich es damals war. Das war für mich kategorisch ausgeschlossen. Nee, ich mache Abi, ich studiere und ich mache keine Ausbildung. Und das würde ich jetzt vielleicht noch mal anders sehen.
Da würde ich insofern zustimmen, als dass ich zum Beispiel nach dem ersten Staatsexamen, also nach dem Uni-Abschluss, dachte, ja, und was ist das jetzt wert? Jetzt kann ich doch nur ins REF damit. Heute weiß ich natürlich, wenn man einen Lehramtsabschluss hat, heute ist das ja der Master of Education, damals war es das Staatsexamen, dann ist das ein Türöffner für ganz viele andere Dinge. Und da würde ich vielleicht mich nochmal nach einer Trainee-Stelle in einem ganz anderen Bereich umschauen oder irgendeiner Junior-Stelle oder vielleicht doch nochmal eine Ausbildung beginnen. Damals war ich komplett scheuklappig und dachte, das ist jetzt nur innerhalb dieser einen Karriere was wert, dieser Abschluss. Mhm. Und das hat sich mittlerweile bei mir auch verändert, dass ich, auch gerade wenn mir Studierende schreiben, und es gibt viele Studierende, die irgendwie im Lehramtsstudium gestrandet sind und die auch sagen, was kann ich damit jetzt noch machen? Wenn ich das REF nicht fertig mache, habe ich doch nichts. Ja, okay, also du hast ja immer einen Hochschulabschluss. Was meinst du denn, was ein Geisteswissenschaftler macht? Stell dir mal vor, da ist jetzt irgendwer mit einem Germanistikabschluss. Und der muss doch genauso in die Breite gucken, was sind denn Jobs für Geisteswissenschaftler? Mhm. Und natürlich wirst du irgendwo anders dann genommen. Du musst dich aber halt vorne anstellen, genau wie alle anderen Uni-Absolventen. Mhm. Und nicht glauben, du hast jetzt einen Vorteil durch ein REF oder auch kein REF oder so. Ne? Du bist halt genau wie alle anderen mit einer Fächerkombi wie deiner, die sich jetzt ganz vorne am Jobmarkt anstellen müssen.
Genau.
Oder ganz hinten, je nachdem, wie man es sieht. Henrike, wir kommen langsam auf die Zielgerade. Und ich würde gerne noch von dir wissen, wenn du, du weißt ja jetzt, du hast ja jetzt hier unsere, das Sprachrohr an unsere Hörerinnen und Hörer. wenn du aus deinem eigenen Weg und deiner beruflichen Perspektive eine Sache nochmal weitergeben könntest und jetzt kannst du das. Was war für dich ein großer Gamechanger, ein großes Umdenken, was dir weitergeholfen hat?
Die Erkenntnis, mir selber treu zu sein, dass das Gefühl, wenn man das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas macht mich traurig oder wütend oder frustriert in dem Job, dass man darauf hört, dass man nicht sagt, nee, das verändert sich bestimmt noch oder das ist jetzt die Anfangsphase oder ich brauche einfach mehr Routine, sondern dass, wenn dieses Gefühl da ist, dass das irgendeinen Grund hat. Und ich habe für mich gelernt, wieder mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, ne, wenn das irgendwie sich merkwürdig anfühlt, dann kann man was verändern und sollte das vielleicht auch.
Hm.
Ist ja nicht für jeden immer so ganz einfach, aber für mich war das irgendwie so der Kern, dass ich dann gesagt habe, so es fühlt sich jetzt schon so lange so komisch an, ich muss da jetzt was verändern. Und es ist sehr zum Positiven ausgegangen für mich.
Okay, vielen Dank. Und wir haben gehört, es gibt Arbeitgeber oder die Chancen sind groß, dass es Arbeitgeber gibt, wo man diese Authentizität leben kann und eben nicht ganz verbogen jeden Tag die Maske aufsetzen muss, um den Berufsalltag zu bestreiten. Das macht viel Hoffnung. Und ich danke dir ganz herzlich an dieser Stelle für dieses offene Gespräch. Ich verfolge deinen Weg weiter fiebernd und genau, würde mich freuen, da weiterhin in Kontakt zu sein. Wir quatschen jetzt gleich nach dem Gespräch noch eine ganz kurze Runde und ich sage an dieser Stelle schon mal tschüss, Henrike, tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.
Tschüss und vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Mach's gut.